Bide, ja, Uli. Uli, eins vil du bare sagen, ja. Uli, du er super hap. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Hoher Fuß, dicker Fuß, stolpern bei der Schwalbe. Zu viel Oberkörpertraining ist gegen Abseits eher schlecht. Dazu noch ein geiles Fußballspiel. Jungs, Bundesliga macht echt Spaß, oder? Also, okay, nicht allen, mir schon. Und eine ganz persönliche Verbeugung vor Christian Dingert. Schiedsrichter ist einfach ein Scheißjob. Ja, das Problem ist nämlich, dass alle Regelkenntnis überhaupt nichts nützt, wenn jeder sie anders auslegt und Fingerspitzengefühl nur dann gefragt ist, wenn es eigenen Interessen dient oder wenn es betrifft. Also Jungs, was für ein geiles Wochenende. Max, du bist wieder durch die Bundesliga Deutschland gefahren. Und Timo Schäfers, unser Ostwestfalen-Korrespondent, der fand es so schön, dass er gleich dort geblieben ist. Und der hat ein geiles Derby hinter sich und weiß alles von der Premier League. Also Jungs, ich kann euch nur sagen, auf geht's, ja. Timo,
das
was ist
Intro.
Los in Ostwestfalen?
Das ist ein Intro. Ich bin erstmal begeistert von einer Minute 20 Uli Köhler pur. Dafür haben wir es irgendwann mal angefangen. Das finde ich toll.
Hatten wir schon längere Monologe.
Das okay. Stimmt.
Hey. Reiß dich zusammen. Geht ja schon gut los.
Nein, Timo, erzähl mal, Ostwestfalen, wie war das da? Bielefeld, SCP. Und es ist ja kein Derby gewesen, das haben
es
ja alle vehement von sich gewiesen.
Genau, das ist erstmal wichtig. Also jeder, der vom Derby spricht, der wird hier gleich der Landesgrenze verwiesen, so ehrlich müssen wir sein. Ich gucke da natürlich neutral drauf als Kommentator, ne? Ich kommentiere ja auch
natürlich
öfter mal den SC Paderborn, also dementsprechend ganz neutral das Ganze angeschaut. Als
du warst der Stadionsprecher, du kannst überhaupt nicht neutral sein.
Also da muss man wirklich mal sagen, ich musste es ja zwangsläufig im Job auch sein. Das kriegt man dann, finde ich, auch sehr gut hin, wenn man da Spiele kommentiert. Max hat ja durchaus auch ein Herz für den FC. Uli, die Bayern findest du auch nicht ganz schlecht. Aber ihr habt das noch öfter gemacht als ich. Wenn man das Ganze dann begleitet, stimmt ihr mir zu, oder? Dann ist man da sehr frei von
Umso kritischer.
Emotionen.
Ja.
Ja, wahrscheinlich das
also
sogar,
deshalb,
ja.
Also deshalb muss ich glaube, wir müssen einfach mit Bayern anfangen und da gleich, also ich muss sagen, Christian Dingert, ich war so erzürnt.
Ganz neutral jetzt.
Ja, nein, ich war so erzürnt, dass ich bei dieser vermeintlichen Schwalbe oder doch Schwalbe oder was immer es war, ein Tweet abgesetzt habe und Herrn Dingert, ja, also einfach, ich war nicht nett zu ihm, ja, muss man ganz einfach sagen. Und,
der Internetwolf hat um sich gebissen, oder was?
Ja, boah, hat um sich gebissen. Ja, und muss man
ganz
einfach
neues
sagen.
Kaliber hier.
Ja, nein, und er hat sich hingestellt, hat dann gesagt, dass er das im Nachgang auch ein bisschen anders gesehen hat. Können wir ja noch diskutieren, warum das nicht zum Tragen kann, warum der VAR nur da ist, um Ärger zu sorgen und wenn er was aufklären kann, nicht. Aber man muss einfach sagen, was der abbekommen hat, das tut mir, also nicht jetzt nur von mir, sondern insgesamt, tut mir echt leid. Also, weil, und das war's ja, der Max will reingrätschen, alle wollen reingrätschen, alle sind auch reingegrätscht übers Wochenende. Man muss einfach sagen, dieses Bayern-Spiel war ein wunderbares Beispiel, dass am Ende alle recht haben. Es gibt für alle Entscheidungen ein Argument. Und das ist ja das Irrgeile an diesem Spiel. Und dass wir uns da so drüber in die Haare kriegen können. Und wenn du dann, wenn wirklich alles möglich ist, trotz VAR, jede Interpretation, braucht man eigentlich gar nicht. Na, okay, das ist wieder eine andere Geschichte. Max.
Ich grätsche jetzt herbeispringenderweise für Herrn Dingert mal rein. Ich finde, wenn man sich alle Szenen, und es kommt ja nicht drauf an, ob es da eine gewisse Summe gibt, wenn es 3, 4, 5 Mal knüppeldick kommt, dann ist es halt manchmal so. Ich finde aber, in allen Szenen hat er eine Entscheidung getroffen, die man so vertreten kann als
Schiedsrichter. Ja eben, genau, sage ich ja.
Genau, und man muss immer die Gegenfrage stellen. Reichte die Aktion denn aus für den Videoschiedsrichter, um einzugreifen oder halt nicht einzugreifen? Klare Fehlentscheidung, ja oder nein? Und nur dann soll er und darf er sich eigentlich melden, dass er es häufiger macht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig drüber. Aber wenn du diesen Maßstab ansetzt, dann verstehe ich nicht, dass der gesamte FC Bayern jetzt zur Einschätzung kommt, dass das die schlimmste und schrecklichste Schiedsrichter-Performance aller Zeiten war.
Nein, das ist ja auch völlig überzogen, muss man natürlich auch sagen. Das ist, steht ihnen auch nicht gut zu Gesicht. Es hat so Real Madrid-Vibes. Ja, die regen sich auch, die werden gewinnen alles, regen sich auf und die beschimpfen Schiedsrichter wirklich und wollen sie absetzen und, und. Das ist beim FC Bayern noch nicht so weit, aber jetzt nach dem Leverkusen-Spiel, hey, die haben 11 Punkte Vorsprung, haben ein geiles Spiel gemacht, zu 9 gegen 11. Und dann reden wir über diese Geschichten. Klar, es sind Riesenaufreger, aber was mir ja leid tut, ist irgendwie dieses geile Spiel, ist ja irgendwie gar nicht so zum Tragen gekommen wegen diesem ganzen Schiedsrichter hin und her. Und ich gebe dir komplett recht, Max. Alles, was gepfiffen wurde, kann man so auslegen. Könnte man anders auch auslegen, ja, Harry Kanes Hand. Also muss sich der VAR einmischen oder nicht? Völlig wurscht, wir haben Diskussionen, beides ist möglich. Ja, es wäre so und so gestritten worden.
Ja. Machen wir weiter mit vielleicht Luis Diaz. Gelbe Karte und rote Karte müssen wir, glaube ich, differenziert ansprechen. Ja. Die gelbe Karte hat für mich, ich war gestern, heute ist Montag, auf Schalke, hat diese erste gelbe nochmal eine andere Dimension, einen anderen Geschmack bekommen. Das besprechen wir aber gleich. Wie habt ihr das gesehen, dieses Einsteigen von Diaz gegen den, was war's, Hals, Nacken, Wange so des Gegenspielers?
Gab's schon auch Rot dafür, muss man ganz ehrlich sagen. Gab's schon Rot dafür, auch wenn er nichts dafür kann, auch wenn er nichts gesehen hat. Thomas Müller ist damals vom Platz geflogen, weiß ich noch genau, ist schon 100 Jahre her. Aber ich fand es jetzt im Zuge des Spiels, ähnlich wie bei Schlotterbeck gegen Bayern, fand ich es eine angemessene Entscheidung. Ja, es ist am Ende Gott sei Dank nicht viel passiert und ich fand es eine angemessene Entscheidung. Auch das ist sowas, kann ich durchaus vertreten. Wenn er rot zieht, zieht er rot glatt. Kann passieren. Aber ich fand es im Zuge des Spiels eine angemessene Entscheidung.
Aber Uli, im Zuge des Spiels ist ja kein Schiedsrichterkriterium.
Doch. Weil wir natürlich, Jablonski hat den Schlotterbeck auch nicht vom Platz gestellt, ja. Also, und ich fand es gerade noch vertretbar. Und genauso fand ich es gerade noch vertretbar. Und ich hätte, weil, du warst ja auf Schalke, der Tritt von Dzeko, der den erwischt, war auch eine gelbe Karte. Das war für mich keine rote Karte. Das sind einfach dann so super, hyper Auslegungen, nur damit die Regel, die überall ausgelegt wird, kann man da auch auslegen. Sie wird ja überall ausgelegt und zwar auch im internationalen Fußball. Also wir brauchen uns jetzt nicht sagen, ja, aber in der Regel steht, da müssen wir jetzt unbedingt rot geben. Nein, scheiß drauf, jeder kann sich's hinbiegen und auch jeder Schiedsrichter hat Argumentationen für das eine oder das andere.
Aber das bringt uns ja ins nächste Dilemma. Wenn wir dann nicht das Topspiel Leverkusen gegen Bayern haben, sondern ich nehme sie jetzt, weil sie ganz unten stehen, einfach mal exemplarisch Heidenheim gegen Bayern, wo du sagst, ja, für die geht's dann eh um nichts mehr. Die Bayern werden wahrscheinlich, die führen gerade 3-0, werden dann noch ein viertes, ein fünftes, ein sechstes machen. Dann kann ich dem Schimmer jetzt auch rot geben. Dann kommen wir ja dahin. Also du kannst ja jetzt
nein.
Und da setzt du ja an. Du kannst ja jetzt nicht sagen, wir gucken uns erstmal die Paarung an, wie spannend das ist.
Topspiel ist die Leine länger.
Ja, und ob den Spielverlauf, die Attraktivität, die Sexiness für den Zuschauer, für den Fan schmälern würde. So
nein,
denkt ja kein Schiedsrichter. Und das ist ja auch richtig. Ne? Das muss man
das
ja mal sagen.
Das ist ja auch grundsätzlich richtig so. Und trotzdem ist meine Grundmeinung, soweit es regeltechnisch vertretbar ist, soll nicht der Schiedsrichter ein Spiel entscheiden. Es soll die Spieler machen.
Dann brauchst du aber, und das hat jetzt der Sprung vom Samstag zum Sonntag, von Diaz zu Dzeko gezeigt, dass es da keine einheitliche Linie gibt. Also wenn wir uns drauf einigen, das gibt entweder immer rot oder immer gelb, dann kann man es ja nachvollziehen. Aber dass diese Szenen, Timo, du hast sie ja auch gesehen,
ja,
völlig unterschiedlich bewertet werden, obwohl das prophezeie ich jetzt mal, die Verletzungsgefahr bei Diaz viel höher ist, weil er ihn viel höher am Oberkörper, nämlich fast auf Kopf, auf Gesichtshöhe trifft. Dzeko stempelt halb den Arm, halb den Brustkorb von Chakrun. Also andersrum hätte ich es noch verstanden. Wenn Diaz rot bekommt und Dzeko gelb, so, dann sagst du, ja, okay, da geht es halt um die Höhe des Beines, des Fußes und das berühmte Trefferbild.
Das ist ja, drum ist der Dinger ja eine arme Sau, weil er einfach, jeder legt es anders aus. Das ist halt so. Es müsste bessere Leitplanken geben mit so Bildern bei der Schulung, das ist gelb, das ist rot und das müsste man international
geben. Die gibt es ja auch immer wieder. Soll ja nicht müssen sein, aber es ist dann. Es wird nie schwarz-weiß geben, ne? Also, das ist natürlich, ja, das ist eine Utopie, die wir versuchen herzustellen und uns überlegen, so wäre es perfekt. Ich bin erstmal in dem Punkt bei Uli, dass ich sage, ich bin auch ein Fan davon, das Ganze so großzügig wie möglich auszulegen, damit eben die Entscheidung auf dem Platz gefällt wird und nicht bei der kleinsten Möglichkeit, hier könnte man rot geben, dass es dann die rote Karte auch gibt. Das ist aber eine generelle Verschiebung der Leitplanken dann quasi in die großzügigere Richtung. Diese Linie müsste der DFB vorgeben, weil, das dürfen wir nie vergessen, das gilt jetzt nicht unbedingt für den Christian Dingert, das gilt aber vor allem dann auch für Jungs in der zweiten Liga. Wenn ich mir da das angucke, die sind oft 27, 28, 29 Jahre alt. Die pfeifen übrigens nach einem Punktesystem. Die haben ihre Schiedsrichterbeobachter da auf der Tribüne sitzen. Und wenn der dann sagt, nee, ich lege das jetzt im Sinne des Spiels aus, und die Leitplanken aber sagen, da würden wir eher eine rote Karte geben, dann kriegt der junge 28-Jährige übrigens da einen kleinen Negativeintrag eingetragen und pfeift aber nächste Woche mal wieder dritte Liga. Das dürfen wir halt einfach nicht vergessen. Die Jungs spielen dann auch um den Aufstieg. Dementsprechend muss das Ganze von oben kommen, kann nicht von den Schiedsrichtern selbst geregelt werden, sondern es muss halt vom DFB quasi das, was Uli gerade gesagt hat, aus meiner Sicht auch, diese klare Verschiebung der Leitplanken geben, zu sagen, wir wollen minimalinvasiv, sagt man bei meinen vielen Knie-OPs, die ich hatte immer, möglichst wenig Eingriff haben von den Offiziellen, um sie vielleicht auch so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, wäre dann eine Möglichkeit. Aber es können ja, halt die Leute auf dem Platz nicht regeln.
Was zeichnet denn Aitekin und Jablonski aus, wenn du mal jetzt ein älteres Ding nimmst, dass sie einfach das Gefühl vermitteln können, das Spiel im Griff zu haben, egal wie sie pfeifen. Also natürlich nach den Regeln, ist klar. Aber weil sie eben genau das Gespür haben, wie ein Fußballspiel läuft. Und da haben wir zu wenig Gute. Und ich gebe dir komplett recht, das Schiedsrichterwesen an sich, ja, wie das schon heißt, das Wesen. Na, wenn dann oben einer sitzt, sagt er, nee, die Regel sagt, da gibt's Strichlisten und so. Das ist Gift natürlich. Man muss den Schiedsrichtern Freiheit geben können. Und wenn sie das gut machen, dann können sie aufsteigen. Und wenn nicht, also ich sag mal, Regelkenntnis ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Ja? Max, bin ich mal gespannt, was rauskommt. Okay.
Nur dazu, was Timo gerade angesprochen hat, dass es immer noch höhere Gewalten gibt, die über den Schiedsrichtern thronen, die da auch ihr Mitspracherecht haben wollen. Dr. Robin Braun, das war der Schiedsrichter gestern auf Schalke, der musste von unserem Produktionsverantwortlichen, der ist von der Sportcast, sozusagen von der DFL, und anders als bei Spielern, die fragen wir als Sky direkt an, der Schiedsrichter muss von der DFL dann für uns angefragt werden. Und da habe ich dann gestern mitbekommen, dass er mit, also der Verantwortliche in dem Fall, lange vor der Schiedsrichterkabine von Dr. Robin Braun stand. Und in der Kabine war eine ganze DFB-Delegation. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Beobachtungsspiel war für Robin Braun. Aber da sitzen dann halt häufig Menschen auf der Tribüne. Das wird der Schiedsrichter vorher auch wissen, dass er heute unter, sagen wir mal, besonderer Beobachtung steht. Und vielleicht ist es auch darauf zurückzuführen, dass er so schnell an die hintere Hosentasche gegriffen hat, um ein Statement zu setzen, um zu zeigen, okay, ich bin hier präsent, ich habe auch keine Angst vor großen Namen. Edin Dzeko ist der größte Name, den wir in der zweiten Liga haben. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich glaube, da spielen dann auch menschliche Faktoren mit rein. Ja, das will ich damit einfach sagen.
Das war ja auch mein erster Impuls bei Christian Dinger, dass er sagt, naja, dem Diaz, dem zeige ich es jetzt. Bei mir kann er das nicht machen. Ja?
Der Luis Geld. Diaz tut übrigens auch viel dafür. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, der muss eine zweite Gelbe kriegen. Aber guckt euch die Szene bitte an. Vom Bewegungsablauf her hat Luis Diaz für die Argumentation Glück, dass er irgendwo noch einen Treffer kassiert, weil er fliegt. Also die Beine knicken aber mal komplett schon mal weg im Vorfeld.
Ja, aber Friedhelm
berührt, ne? Muss man auch sagen.
Jetzt sind wir bei Friedhelm Funkel. Friedhelm Funkel, der frei ist von aller Parteilichkeit, hat gesagt, er war auch Stürmer und der stolpert, weil er merkt, dass er nicht mehr rankommt, er stolpert. Ja. Und deshalb schmeißt er. Also da gibt's ich sage ja, das ist alles auslegbar und alles wunderbar. Ich habe nur gesagt, es war mein erster Impuls.
Ja,
und
ja.
Da war ich falsch gelegen mit diesem ersten Impuls. Es war einfach alles möglich in diesem Punkt. Gebe ich euch ja komplett recht.
Timo, ich bin da völlig bei dir. Und um die Geschichte, glaube ich, komplett zu erzählen, das Bergamo-Spiel haben wir alle gesehen. Da gab es irgendwann diese Szene, wo Luis Diaz sich auf dem Boden kugelte. Mhm. Ich weiß nicht, ob es 9, 11 oder 12 Mal waren. Als dann die Wiederholung kam, dachte ich, okay, zweimal kugeln hätte gereicht bei dieser Berührung, die er da einstecken musste. So, und ich glaube, man muss auch häufig dann auf die Reaktion der Spieler gucken. Wenn du nach so einer Aktion, wie das dann Diaz gegen Leverkusen, ich möchte mal sagen, passiert ist, und der sofort wieder aufspringt, so klein mit Hut ist und sich denkt, okay, einfach weitermachen, cool runterspielen die Nummer. Der weiß, glaube ich, auch, dass er den Kontakt eher gesucht hat, als der Torwart ihn gesucht hat. Er ist mit beiden Beinen in der Luft, kann eigentlich gar nicht mehr umlenken in dem Moment, als der Torwart, als Blaswig ihn dann zwangsläufig trifft. Ist für mich auf keinen Fall ein Elfmeter. Ob du dann gelb-rot zeigen musst, weiß ich nicht. Wenn man dann aber dazu nimmt, dass er bei der gelben Karte schon unfassbares Glück hatte, wie wir jetzt erörtert haben, dann verstehe ich diese Riesenaufregung, die da jetzt, glaube ich, auch künstlich und gewollt erzeugt wird, nicht.
Von den Bayern dann, ja, aber grundsätzlich ist es schon, werden die halt einzeln diskutiert. Also ich habe mich über jede einzelne Szene aufgeregt. Ich habe da keine Linie drin gesehen, dass man es besser machen kann, aber dass das ein Scheißspiel war, ist doch alles offensichtlich. Nein, ich sag dann zum Beispiel, also gerade wenn man Schalke, dann der Dr. Braun, der hat mir irgendwie, ich habe mir nur gedacht und ich habe schon mit vielen großen Schiedsrichtern, die mittlerweile nicht mehr pfeifen, die aber international auch angesehen waren, gesprochen. Die haben dann auch gesagt, hey, wenn es dann am Ende noch so mal rund geht, da pfeife ich einfach ab. Da habe ich dann keinen Bock mehr, weil dann gibt es nur noch Ärger. Und da habe ich mir dann gedacht, das lässt der Robin Braun dann auch noch 1,5 Minuten über die Zeit spielen. Ja, also er hat auch alles, also für sich selber hat er sich schwer gemacht. Es mag ja sein, du kannst ja hinten raus alles auslegen, wie lange du nachspielen lässt. Aber das sind eben so die Kleinigkeiten, die große Schiedsrichter, internationale, eher nicht gemacht hätten.
Er hatte einen perfekten Exit-Point. Nach 7 Minuten, die angesagt waren, Nachspielzeit, haut Elfausi im Zweikampf den Ball ins Seiten aus. Feiert sich dann auch, weil er, glaube ich, auch dachte, okay, das war es jetzt. Die
auch auf der Schalker Bank übrigens war die Faust, genau, oben, weil alle dachten,
das kommt vorbei. Ja auch noch neu dazu, die Nachspielzeit, die im Stadion jetzt wirklich angezeigt wird. Die Spieler gucken, danach haben wir mit Kenan Karaman gesprochen, natürlich gucken die, okay, die 7 Minuten sind rum, in dem Moment, wo er den Ball da ins Ausgerätscht, das Spiel läuft weiter. Es gab vorher eine kleine Unterbrechung wegen Njaie, der, glaube ich, noch ausgewechselt werden musste. Deswegen war es auch vertretbar, dass er weiter.
Ja, natürlich.
Und übrigens aus Hannoveraner Sicht, andersrum, wenn er bei 7:00 abpfeift, sagen die auch, was war denn mit den 35 Sekunden? Es kam jetzt natürlich alles auch ganz dicke Richtung Schalke. Wenn diese eine Entscheidung Richtung Schalke gewesen wäre, die andere Richtung Hannover, sagt auch wieder keiner was. So ist es dann halt. Und dann, man könnte es ihm auch positiv auslegen und sagen, ey, er hat das Fingerspitzengefühl bewiesen, dass dieses Spiel halt noch nicht zu Ende war, sondern dass Schalke probiert hat, da nochmal ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Natürlich legt man es ihm gerade negativ aus. Und was dann übrigens in den sozialen Medien passiert, also das Instagram-Postfach von Robin Braun will ich nicht sehen, weil, also ich habe wirklich Sachen gelesen, muss man jetzt zitieren, es sind ganz schlimme Aussagen, aber einfach nur um die Tragweite zu sehen. Da schreiben dann Leute, sie schreiben schön die Worte oft mit Sternchen aus, damit niemand sagen kann, ja, du hast ja das und das Wort geschrieben. Aber da steht, Robin Braun, ich hoffe, du und deine Familie, ihr alle verreckt. Und das wird ja, da unter Instagram-Posts geballert. Und das ist ein Ausschnitt von Hunderten. Und was der an Nachrichten bekommt und was völlig Verrückte mit dem wirklich anstellen würden, wenn sie ihn denn sehen würden, das ist das wirklich Dramatische daran. Weil
da am Ende ich dir komplett recht.
Hat auch der Herr Robin Braun, hat das im besten Wissen und Gewissen gemacht. Ich kann es nicht mehr hören, der hat was gegen uns, der hat nur für die anderen gepfiffen. Das ist der größte Quatsch, den es gibt.
So ist es. Und ich ein Herz für Schiedsrichter, muss ich jetzt wirklich sagen, in diesem Punkt, also ich habe es bei Dingert jetzt gesehen, gilt für Braun, die Diskussionskultur auf X und auch auf Insta. Das ist natürlich eine einzige Katastrophe, aber das ist ein gesellschaftliches Problem. Also das ist echt brutal. Und deshalb sollten wir uns auch zusammenreißen. Und deshalb, wie gesagt, ich Chapeau heute hier und vor Christian Dinger, den ich da angepflaumt habe, und auch vor Dr. Braun und alle, die sich da rausstellen. Und es ist ja ein Wahnsinn, weil man muss sich mal vorstellen, ich glaube, renne ich gerade eine offene Tür ein. Wie geht's denn auf den Fußballplätzen zu? Verstehst du? Wie geht's denn in der A, B, C-Klasse zu? Ja, von der Bezirksliga, da wäre sie dann schon ein bisschen besser. Ja, und Wahnsinn.
Du, ich hab's erlebt.
Und
mach du erst, Max. Mach's.
Was man noch dazu sagen muss, Dr. Robin Braun hat sich ja dann gestellt bei uns noch. Das finde ich ja auch immer ein starkes Zeichen. Da braucht man Mut und Klarheit im Kopf. Weil ähnlich wie Spieler brauchen, glaube ich, auch Schiedsrichter einen Moment nach so einem Spiel, um die richtigen Worte. Und die werden ja noch mal viel mehr auf die Goldwaage gelegt als die von Spielern. So bei Spielern sagen wir, ja, der hat in der Emotion raus geantwortet. Das darfst du dir als Schiedsrichter einfach nicht erlauben. Da musst du eine ganz juristische Sprache finden. Und jedes Wort, was du sagst, könnte einfach dein Karriereende bedeuten. Wenn du einmal zu salopp bist oder sagst, ja, dann mache ich das nächste Mal anders. Das geht alles nicht als Schiedsrichter. Und er stand da und hat diese Entscheidung erklärt gegen Edin Dzeko. Und so wie er das erklärt, kommst du danach zu keinem anderen Schluss, als zu sagen, okay, wenn er das so sieht, er hat gesagt, es war nicht unfair, es war nicht absichtlich, aber er hat die Verletzung des Gegenspielers in Kauf genommen. Und wenn du deinen Gegenspieler auf Brusthöhe mit einem Stollenschuh und den Tritt, den gab's, erwischt, dann ist dieses Risiko zumindest mal da. Es ist zum Glück nichts passiert, aber der Schiedsrichter muss nach Risikoabwägung handeln. Und deswegen kann man sagen, völlig richtig. Ob wir das jetzt toll finden und ob das im Sinne des Spiels ist und ob wir nicht uns darauf einigen sollten, dass das immer mit Gelb bestraft wird, ist was anderes, aber so wie er das erklärt hat, ist das absolut nachvollziehbar.
Jetzt erzähl du.
Ja, und dann habe ich zwei Punkte jetzt dazu. Einer davon wird wahrscheinlich nochmal ein großes Fass aufmachen. Dementsprechend berichte ich erstmal von meinem Wochenende, als ich die 8. Liga im Harz verfolgt habe und mich da schon vor diesen ganzen Aktionen, die jetzt an diesem Wochenende passiert sind, wirklich gefragt habe, wer sich das freiwillig antut, solche Spiele zu pfeifen. Das war ein ganz junger Typ, Anfang 20, pfeift da, und ich habe auch zwei, dreimal da gestanden und dachte, boah, hätte ich jetzt wohl anders entschieden. Und trotzdem ist er derjenige, der es entscheiden muss. Ich finde, die Refcam hilft immer, die wir jetzt aktuell in der Bundesliga viel sehen, weil man da erstmal einen Eindruck bekommt, wie unübersichtlich das ist. Und in der 8. Liga ist das Tempo ja noch vertretbar. In der Bundesliga ist das so schnell. Also finde ich auch, sollte man sich einfach mal wahrscheinlich ein Spiel in der Refcam angucken und dann können die ganzen Couch-Schiedsrichter mal erzählen, was sie denn alles gesehen oder nicht gesehen haben. Das nur am Rande. Aber nach diesem Spiel, also der Schiedsrichter in der 8. Liga bei dem Spiel, was ich geschaut habe, er hat wirklich nur auf den Deckel bekommen, verbal, die ganzen 90 Minuten über von beiden Seiten, also aus beider Lager gab's nur Stoff die ganze Zeit. Und dann geht dieser junge Typ vom Platz runter und da ist ein, ja, wie alt mag er gewesen sein, Mitte 50-jähriger Mann, würde ich mal behaupten, der Vater von einem der Spieler war, steht da und läuft mit dem Regenschirm gezückt auf ihn zu und schreit diesen armen Jungen an, was er sich denn denken würde, wie er man sowas entscheiden könnte, dass das Schlimmste sei, was er je gesehen hat, und verabschiedet sich mit einem schönen Du Arschloch und hat die ganze Zeit diesen Schirm gezückt, wo ich denke, also gib dem noch ein Bier mehr, dann ist der Schirm auch auf dem Kopf vom Schiri. Auch das haben wir leider schon erlebt. Und das ist die Realität. Das war ja vergleichsweise noch harmlos zu dem, was viele Leute da erleben. Aber da stellt sich jemand hin in seiner Freizeit, hat vielleicht auch Ambitionen weiterzukommen, aber kriegt so verbal auf den Deckel und dann, und so kann man den Kreis dann schließen, Richtung Bundesliga wieder, stellt sich Jan-Christian Dresen gestern dahin und sagt, der DFB ist gefordert, das Niveau seiner Schiedsrichter zu verbessern. Wo ich denke, vielleicht müssen wir es endlich mal hinbekommen, dass wir diesen Switch machen und nicht sagen, hier auf der einen Seite die Schiedsrichter und auf der anderen Seite wir Fußballer, sondern vielleicht ist auch der FC Bayern mitgefordert, das Niveau unserer Schiedsrichter zu verbessern, weil ohne diese Schiedsrichter, auch deine 8. Liga, unsere ganzen Kreisliga-Messis, die hätten kein Spiel am Wochenende, wenn es nicht Leute geben würde, die sich da hinstellen und für 25 Euro Fahrtgeld die Spiele pfeifen. Und dann fordern wir, dass da die Top-Talente hinkommen, dass die Leute mit Aura, mit Ausstrahlung, also wirklich außergewöhnliche Menschen müssen das ja sein, dass die sich da hinstellen und sagen mit 14, 15, 16 Jahren, ich bin jetzt Schiedsrichter, weil das ist so geil. Wenn sich der Vorstandsvorsitzende vom FC Bayern hinstellt und sagt, ja, der DFB muss mal gucken, hier die Schiedsrichter. Immer die Schiedsrichter, immer die schöne Abtrennung Richtung Schiedsrichter. Und die nicht als Teil des Spiels zu verstehen, sondern als Teil des Problems zu kennzeichnen, finde ich, also es hat mich so unfassbar sauer gemacht, diese Aussage von Jan-Christian Dresen. Und ist ja stellvertretend für all das, was am Wochenende passiert ist. Weil nochmal, sie sind Teil des Spiels. Sie selbst sehen sich immer so als 19. Mannschaft der Liga. Und wir müssen ja dazu kommen, dass sie eben ein Teil von uns sind. Und dann kann man wunderbar diskutieren und die machen nicht alles richtig. Und an diesem Wochenende ist nicht viel gut gelaufen. Aber nochmal, wie will ich denn außergewöhnliche Persönlichkeiten dafür gewinnen, Spiele zu pfeifen, wenn ich immer nur das Depp-Team bin und immer nur die anderen sind alle toll und alle wissen, wie Fußball läuft und ihr wisst es nicht, dann können wir es lassen. Also
sehr gut, Timo, sehr gut. Eine gute Rede. Nein, stimmt jedes Wort, was du gesagt hast. Es geht halt wieder um ein Grundproblem unserer Zeit, Respekt. Respekt vor allen, Respekt auch, dass mal einer daneben liegt. Und ich kann allen denjenigen, die immer alles besser wissen, empfehlen, diese Dokus anzuschauen, wo Schiedsrichter bei Spielen gepfiffen, begleitet werden mit Refcam, wo man den Funk abhören kann, was die alles gleichzeitig machen müssen. Da ahnst du erstmal, was da los ist, weil es geht ja nicht nur ums Spiel, da permanent noch am Ohr und. Und dann, glaube ich, hat man ein bisschen mehr Verständnis. Ja, okay, ich glaube, VAR auch noch? Nee, los.
Jetzt ist Timo Schäfers hier zum Uli Köhler geworden. Sehr aber gute wirklich? Rede, Timo.
Ja,
vielleicht, vielen Dank. Das kam mir gerade während deiner Worte. Vielleicht sollte man überlegen, ob es verpflichtend wird, jeden Jugendspieler, jeden, der wirklich am Wochenende im Einsatz ist, einmal innerhalb von, weiß ich nicht, machst du 12, 18 Monate ein Fußballspiel auf niedrigem Niveau pfeifen zu müssen. Vielleicht würde das viele Köpfe waschen und die
auch Bundesligaspieler.
Von Spielern.
Ja, auch Bundesligaspieler übrigens. Ja, also ja, verpflichtend.
Ich glaube, wenn du das einmal 90 Minuten durchmachst, das bleibt.
Und wenn du dir das einmal 90 Minuten angehört hast, und dann kommen wir irgendwann wirklich zu einem strukturellen Thema, dieses Thema, was es in England gibt, der Profi-Schiedsrichter und so weiter, da frage ich dann nämlich Jan-Christian Dresen nicht, der DFB, was macht ihr jetzt, um eure Schiedsrichter zu verbessern, sondern auch dann an die Freunde von der DFL oder Bundesliga, wie es dann jetzt heißt, und die Bayern und Dortmund und wie sie alle heißen, was sind wir eben bereit dafür zu geben und sind wir vielleicht auch bereit dafür, das Ganze finanziell anzuschieben, weil wir am Ende davon profitieren, als Vereine, als Mannschaften, wenn wir hier top ausgebildete Schiedsrichter haben, die das hauptberuflich machen, weil auch das passiert ja nicht. Viele finden irgendwie ihre Nische, dass sie einen Job haben, wo sie das Ganze vereinbaren können und die verdienen auf dem Niveau auch nicht schlechtes Geld, so ehrlich müssen wir sein. Aber auch das haben wir ja immer noch nicht hinbekommen in Deutschland, das einmal irgendwie zu professionalisieren. Und bevor das nicht passiert, müssen alle mal ein bisschen kleinere Brötchen backen.
Aber Timo, schau doch nach England. Also da, was weiß ich, was hat Michael Oliver für einen Schmarren zusammengepfiffen in seiner Anfangszeit? Und die sind alles Profis dort. Also das heißt
ist ja auch nicht das Rätsels Lösung, die, natürlich nicht.
Dass die dann viel besser oder nicht ein, also unsere Schiedsrichter sind ja mehr oder weniger schon Profis. Die haben, wie gesagt, irgendwelche Jobs, wo es sich halt irgendwie vereinbaren lässt, aber oder Freiberufler oder was auch immer, aber die nehmen das schon. Das ist ein professioneller Job mittlerweile, also deshalb ein Herz für Schiedsrichter. So, was war denn sonst noch, Jungs?
Und jetzt
oder
zum
sind
Sport?
Wir durch? Und jetzt zum Sport. Und ja, wo fangen wir an? Ja, ich sag mal erstmal beim Verfolger, Dortmund gegen Augsburg, oder? Also jetzt spielen sie irgendwie ganz gut und die anderen plötzlich schlecht, die Augsburger. Und schon werden sie hochgelobt und wird vom neuen BVB geredet und die jungen Spieler, die verpflichtet werden müssen. Jule Brandt nicht mehr mit dabei. Ich weiß nicht, ob das die einzige Strukturänderung ist, die den BVB wirklich zu einem wahren Verfolger mit Ambitionen macht. Also,
ja, wenn gut, ich dann, Süle und Özcan sind auch noch dazugekommen. Ich war den ganzen dabei? Samstag im ja, gut, sie waren im Kader, ja. So muss man sagen. Sie waren die letzten Monate und manchmal auch Jahre im Kader. Ich war ja den ganzen Samstag im Regen von Dortmund. Hab auch mit Sebastian Kehl darüber gesprochen, wie so der Rundumschlag jetzt aussehen könnte. Und wenn ich seine Worte richtig interpretiert habe, er hat jetzt logischerweise keine Namen genannt, aber das war nicht die letzte Härtefallentscheidung, die da bis Sommer beim BVB getroffen wurde. Ich glaube, die Namen Guirassy, Adeyemi stehen bei Angeboten, die gut sind aus BVB-Sicht, auch zur Disposition. Er hat gesagt, natürlich sprechen wir jetzt auch mit allen Spielern, die noch bis 2027 Vertrag haben, wo die beiden auch dazu zählen. Und ich glaube, es ist mehr ein Neuanfang geplant als ein Umbruch im Sommer. Und ganz ehrlich, ich begrüße das, weil ich habe das Gefühl, der BVB, der schwimmt seit 2-3 Jahren so ein bisschen in der eigenen Suppe. Und wenn man mal sagt, okay, jetzt nutzen wir diese vertraglich günstigen Situationen aus Vereinssicht, dann wollen wir auch Kapital draufschlagen. Süle sitzt auf einem riesen Vertrag, 10 plus Millionen sollen es sein. Also da wird auch was frei im Sommer. Klar, sie vermissen jetzt ein bisschen Geld durch die Champions League. Das holen sie, glaube ich, sich jetzt auch über den Weg ein bisschen rein. Und dann bin ich gespannt, wie mutig man ist, weil das habe ich bei den Dortmundern und der Transferpolitik in den letzten Jahren vermisst. Ich glaube, sie kriegen nicht mehr die Sanchos, die Dembélés, die Haalands sowieso nicht. Aber man muss neue Wege gehen, und ich habe das Gefühl, dass beim BVB jetzt so die Einsicht eingekehrt ist, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist.
Ganz interessant dazu, Thema Top-Talente, Thema Umbruch, BVB, da habe ich mich am Wochenende mit einem Scout aus der Liga unterhalten können, längere Zeit, und dann auch über die BVB-Talentelage. Ich meine, Reggiani ist jetzt in aller Munde, hat getroffen, spielt jetzt immer mehr Minuten. Da haben sie übrigens ein Top-Talent als Innenverteidiger. Über Inacio haben wir hier auch schon mal gesprochen, weil Niko Kovac den hochgelobt hat und gesagt hat, der sieht mit 17 Dinge, die sehen 30-Jährige nicht, das kannst du nicht lernen. Das ist ein Offensivspieler, den sie als echtes Top-Talent da haben, der auch in der Liga und europaweit als ein solches gerankt wird. Und haben in der Liga dann noch Matthijs Albert und der noch gar nicht auf dem Schirm, stand einmal im Kader in der Bundesliga in dieser Saison. Ich habe ihn schon mal spielen sehen in der Jugend. Das war herausragend. Was das dann für die Profis bedeutet, weiß man ja immer nicht so. Aber auch da kann ich euch sagen, wird sehr hoch innerhalb der Branche gesehen. Und dann hättest du drei wirkliche Top-Talente, die Borussia Dortmund gerade in der Pipeline hat. Niko Kovac setzt Reggiani schon ein. Inacio ist eigentlich jetzt immer dabei. Der Albert kommt von hinten nach, gerade in diesen U17, U19-Bereich. Holen sie dann Jungs aus den USA und irgendwoher, wo sie echte Top-Talente noch bekommen. Das ist eine gute Nachricht für Borussia Dortmund. Reicht das, um die Bayern zu jagen? Auf kurze Sicht nein. Und trotzdem bin ich gespannt, wie mutig sie den Weg weitergehen werden.
Du musst natürlich auch sagen, die Bosse müssen auch mutiger werden. Da lobe ich mir mal Fernando Caro, der einfach sagt, in 2 Jahren will er wieder deutscher Meister sein oder in 3. Das ist doch völlig wurscht, ob das jemals eintreten wird oder nicht. Das muss doch der Anspruch sein. Das geht beim Trainer los und bei allen anderen, die dann immer sich, ja, also die Führungsstruktur ist schwierig beim BVB, wie ich das so aus der Ferne einschätzen kann. Also was macht Matthias Sammer eigentlich wirklich? Und. Diese Fragen stellen sich ja auch viele BVB-Fans. Und da muss eine klare Struktur rein und auch klares Anspruchsdenken. Ein Anspruchsdenken und nicht sich zufrieden geben. Ja, also, weil sie sind ja auch nicht da, wenn die Bayern schwächeln. Das ist ja der Punkt, wo du es dann vielleicht mal festmachen kannst. Also ich hoffe auf einen starken BVB und ein gutes Händchen von Sebastian Kehl oder wer auch immer da dann in Zukunft die Verantwortung einfach hat. Also die Augsburger haben sie weggetitelt, alles wunderbar. Und wer ist sonst noch in der Champions League da vorne mit dabei? Hoffenheim gegen Wolfsburg, nur 1-1, Dieter Hecking. Hat es dann irgendwie wieder geschafft, zumindest einen Punkt zu holen, obwohl Das ist natürlich
stark, finde ich. Also das müssen wir kurz mal drüber sprechen.
Ja, aber Dusel, aber die haben auch wieder Dusel gehabt. Aber gut, ja. Wenn er den Dusel zurückbringt, ist ja auch schon was.
Eben. Hoffenheim also, übrigens 21-4 Abschlüsse gehabt. Wolfsburger Tor war der erste Abschluss überhaupt so richtig aufs Tor von Wolfsburg. Also ja, Glück ohne Ende, aber zum Reinkommen für Dieter Hecking erstmal ordentlich, dass die Leute halt einfach glauben, wir können eben Punkte holen. Das hilft halt allein eben schon.
Und das zweite Spiel jetzt zu Hause dann gegen Bremen, das ist eigentlich sein wahrer Einstieg. Den kann er jetzt schon mal mit plus ein Punkt bestreiten. Finde ich wirklich gut. Ansonsten Stuttgart gegen Leipzig. Habe ich mich gefreut auf die Partie.
Gestern Abend war schön.
Die ich gerne sehe. Stuttgarter setzen sich durch und ich habe mit Beginn der Rückrunde, glaube ich, gesagt, dass Stuttgart Vizemeister wird. Weiß ich nicht, ob ich das immer noch glaube, aber ich glaube immer noch, dass sie in die Champions League kommen, unter die ersten vier. Sicher.
Ich gucke den auch unendlich gerne zu, muss ich sagen. Auch am Donnerstag.
Einfach geiler Fußball.
Das habe ich noch intensiver verfolgt als das Spiel dann gestern Abend. Mir macht das richtig Spaß. Die Kulisse ist eh immer geil, aber allein Dennis Undav mir anzugucken, wie er seine Kiste immer wieder reinstellt und sich da so um die Gegner dreht, so hat er gegen Porto das Tor auch gemacht. Das ist so cool, das macht so Spaß und diese ganze Truppe, irgendwie, die haben viele Spieler, mit denen man sich freuen kann, für die man sich begeistern kann. Ich bin ein Riesenfan vom VfB in dieser Saison.
Und Uli, in deinem WM-Schattenkader ist ja jetzt ein Platz frei geworden. Dadurch, dass Manuel Neuer nicht mitfährt, kriegt Undav den Platz sicher.
Ich glaube, der Undav war immer und wird immer auf dem Zettel sein vom Bundestrainer. Der ist ja nicht behämmert. Also entschuldige, du hast irgendwie 25 Spieler, die du mitnehmen kannst, und dann würdest du den nicht mitnehmen. Also die beste Abschlussquote in Europa hat, ganz egal, ob er jetzt reinpasst oder nicht.
Ich verstehe diese Diskussion auch nicht.
Ich glaube, es ist, um ganz ehrlich zu sein, hat Julian jemals dazu was gesagt? Undav hat nur gesagt, er hat mich nicht angerufen, weil es einfach selbstverständlich ist. Also verstehst du, ich glaube nicht, dass da hat er zur Andeutung gemacht, auch nach dem Spiel gestern. Ja,
genau, er hat nämlich gesagt, gab es jetzt Kontakt? Ja, weiß ich nicht, vielleicht haben wir gesprochen. Also das ist ja dann schon...
Vielleicht auch nicht, ja.
Klares Zeichen. Donnerstag wissen wir mehr. Da ist dann Nominierung, bin ich sehr gespannt. Freue ich mich sehr. Also ich freue mich eigentlich nicht auf solche Termine, weil ich mir denke, ja komm, passt schon. Aber ich bin jetzt schon gespannt und ein kleines bisschen fickrig, weil am Donnerstag Kader ist und wir dann so einen ersten Vorgeschmack kriegen auf das, was Julian Nagelsmann da mitnimmt. Also das ist ein großer Moment. Große Woche schon wieder. Champions League, Kader. Das ist toll. Gute Phase gerade, finde ich.
Der Schluss muss sitzen, ne?
Ja. Max, dein FC muss man natürlich schon auch erwähnen, ja. Ich verstehe die Diskussion nicht. Die spielen echt einen guten Ball, haben keine einzige hohe Niederlage und der Trainer muss sich permanent rechtfertigen. Es ist vollkommen irre. Das Kölner Umfeld ist wirklich komplett irre. Vom Spiel bleibt man eh nur hängen, dass der Vieira einen sehr feinen Fuß hat, wie der den da drüber legt. Boah, war das ein geiles Tor. Und das vom Elmaler war ja auch, hey, sein erstes Kopfballtor, sein erstes nicht Elmaler-Tor, sondern ein ganz normales, fand ich auch beeindruckend. Und also eins kapiere ich, wenn der echt auf der Kippe steht, selbst wenn man am Wochenende verliert, ich kann es nicht verstehen. Besseren Trainer kriegen die nicht für Köln. Da passt der auch noch gut hin, weil er auch mal einen flotten Spruch drauf hat. Ich finde es nicht schlimm, was der sagt. Er sagt alles Hand und Fuß, seine Metaphern, okay, aber so ist er halt. Er ist doch egal, ob Schwäne singen oder Motorsägen sägen. Es ist egal. Lukas Kwasniok gefällt mir.
Weil ich jetzt Timo Schäfers Gesichtsausdruck wahrgenommen habe, lasse ich dich antworten auf diese These.
Ja, vielen Dank. Das dünne Eis betrete ich. Es ist ja manchmal dann auch die Passung mit dem Umfeld, wenn die Kameras vielleicht nicht an sind, ob da immer alles so harmonisch dann zugeht, weiß ich nicht. Man hört ganz viel, das darf man auch nicht immer alles auf die Goldwaage legen, aber ich glaube auch nicht, dass, also wenn wir nur das Sportliche betrachten würden, glaube ich auch, müsste man bei Köln sagen, ey, wir sind Aufsteiger, was haben wir erwartet? Es ist alles in Ordnung. Andersrum ist es ein Punkt, dass sie in Köln dann öfter mal nervös werden, ist, glaube ich, auch klar. Und die Art Kwasniok, lass es mich so formulieren, ist natürlich eine spezielle. Andersrum, ich glaube, Jürgen Klopp sagt es immer, wenn ich den Hintern in den Regen halte, darf ich mich nicht wundern, dass er nass wird. Also, wenn ich Lukas Kwasniok hole, dann weiß ich auch, was ich bekomme. Also, es ist jetzt keine große Überraschung, dass der einfach ein sehr extrovertierter Typ ist, der ja, der sein Ding einfach durchzieht. Und deswegen verstehe ich dann auch nicht, dass man verwundert ist oder da jetzt dann ständig dran rumkrittelt. Dementsprechend bin ich auf deiner Seite, Uli. Ich glaube, die Mannschaft braucht jetzt auch oder dieser ganze Verein braucht entweder das klare Commitment, wir machen's oder nicht, weil dieses Woche für Woche, ah, ist er denn jetzt der Richtige oder nicht? Und jedes Wort auf der PK wird dann nochmal doppelt und dreifach angeschaut. Ist, glaube ich, nicht gut, weil die Lage einfach auch durchaus ernst ist sportlich.
Ich glaube, die Antwort auf diese Frage und dann auch die Klarheit, die wird uns das nächste Wochenende bringen, wenn das Derby ansteht gegen Gladbach in Köln. Wenn er es gewinnt, dann sind wahrscheinlich die Kritiker mal 3-4 Wochen, vielleicht auch für den Rest der Saison, dann ruhig oder ruhiger. Wenn er es verliert, glaube ich, dann hat er viele Positionen, viele Gewerke gegen sich in Köln.
Ja. Amen. Für mich, also wie gesagt, Amen, genau. Ja, ich bin ja, was weiß ich, bin ja nicht am Dom, keine Ahnung. Du kennst dich da mehr aus. Also egal, was hinter den Kulissen oder ob überhaupt was passiert, anscheinend besteht der erste FC Köln mehr hinter der Kulisse als vor der Kulisse. Da ist ja mehr los. Rund um das Geißbockheim, glaube ich, ist der wahre FC Köln. Also wie auch immer. Na gut, aber die Gladbacher haben jetzt gegen schwache Paulianer 2-0 gewonnen. Also das ist jetzt schon eine Mannschaft, die kannst du ja im Rhein-Energiestadion schon mal da wegputzen. Das wäre ja generell ziemlich geil.
Oder ja, Max? Der Stöger hat einen halben Ache gemacht, würde ich sagen, mit seinem 1-0.
Ja, aber das
war ein ganz schmucker Freistoß.
Ja, das ist ein Viertelache super. Vielleicht. Das ist ein Viertelache,
ja,
Max.
Okay. Ja. Okay.
Also aber jetzt nicht zwei Tore des Monats, des Jahres schießen. Also bitte. Es ist immer noch dann der FC.
Wenn wir eh im Keller sind, das tierische Highlight dieses Wochenendes gab es bei Bremen gegen Mainz. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt.
Ja,
Marco Grüll und die Taube.
Was war da los?
Uli, erzähl.
Das ist Wahnsinn. Also da stolzierte so eine Taube durch Stadion. Das ist ja manchmal so. Es war in München im alten Olympiastadion auch. Da hat sich die auch wunderbar irgendwie reingelegt, die ganze Geschichte. Also es ist Wahnsinn. Und Sepp Maier ist danach gehechtet. Aber dass dann gestern der Spieler die irgendwie anschaut und hinter ihm gerade einer dem losläuft, um dann ihn einfach abzuhängen und den Pass zu geben und das 1-0, das dann der Paul Nebel macht, zu schießen, das ist schon so ein Highlight. Also das gehört natürlich, glaube, wir haben es schon archiviert für den Bundesliga-Rückblick.
Also es war wirklich, ich glaube, Marco Grüll
der Tierschutz hatte, im Vordergrund steht.
Genau, Marco Grüll wollte wirklich diese Taube so ein bisschen vertreiben und ist unaufmerksam. Es ist eine unfassbare Szene und ist dann beim Einwurf zu spät, kommt nicht mehr hinterher. Das war für mich eine der Szenen des Wochenendes, definitiv. Das andere ist die Glaskugel. Seid ihr schon bereit für die Glaskugel? Weil das ist natürlich mein Highlight,
ja, komm, fahr ab,
des Wochenendes.
Nein, wir sind noch nicht ganz bereit, weil wir müssen natürlich schon über... Wie heißt der Torwart Nummer 7 beim FC Bayern zum Beispiel? Ja? Also ja, das müssen wir zum Beispiel wissen, weil die müssen jetzt gegen Bergamo spielen. Und so gut Ulreich gespielt hat, im Alter von 37 haben das die Adduktoren nicht mehr ausgehalten. Und es hat er einen Adduktorenmuskelbündelriss. Das heißt, der reiht sich jetzt auch in die Verletztenliste ein. Also Klanak, die Nummer 4 eigentlich, ist auch schon länger verletzt. Und jetzt wird's echt eng. Jetzt müssen sie hoffen, dass Jonas Urbik wieder fit wird. Der Brummschädel scheint aber vorbei zu sein. Es gibt klare Zeichen, dass er spielen kann. Aber wer sitzt dann auf der Bank? Und da gibt's einen, Leon Preskert heißt der Mann. Du musst dir mal vorstellen, wenn du mit 16 Jahren schon 1,95 bist, was ist das für ein Typ? Wahnsinn, ja. Also spielt eigentlich nicht bei der U16, spielt bei der U19. Also hochinteressant, aber das ist schon, du siehst dann schon, also wenn es mal blöde und dicke kommt, Neuer ist erst nach der Länderspielpause wieder fit. Urbich jetzt hoffentlich sofort. Ulreich fällt auch jetzt 6 Wochen aus. Da bin ich gespannt, ob die Bayern nicht noch irgendeinen einkaufen, irgendeiner, der irgendwo aufgehört hat letztes Jahr. Ja, nein, den können sie ja noch verpflichten. Irgendwo sitzt
die
schon noch irgendein
Chesney-Nummer, wie bei Barcelona
so
zum Beispiel.
So ein gebrauchsfertiger Chesney rum, genau, wollte ich gerade sagen. Ja.
Aber es ist aber ja schon Glaskugel-Light im Prinzip, was wir gerade gemacht haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, also wir sind ja fast schon in der Glaskugel. Du hast mir den jetzt sehr schmackhaft gemacht.
Die Glaskugel.
Man kann schon mal sagen, der Glaskugelmann von Uli Köhler war nämlich Jonas Urbich.
Ja, der hat dann gar nicht gespielt, genau.
Dementsprechend können wir da einen Haken dran machen und klopfen mal auf Holz. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Wir haben diesen Podcast ja schon ein bisschen länger, aber wir hatten diese Phase, dass jeder Spieler, den wir in die Glaskugel genommen haben, sich am Wochenende drauf verletzt hat oder nicht einsetzbar war. Und daher, ja. lieber Leon Prescott, die Daumen sind gedrückt, dass du gegen Atalanta spielen kannst.
Ja, aber Urbich, jetzt mal ganz kurz, schon mal bei dem Hinspielergebnis kannst du es ja eigentlich mal wagen, oder? Bevor du jetzt einen Urbich, der immer noch einen dicken Schädel hat und sich vielleicht nicht 100% wohlfühlt, reinstellst?
Ja, aber der scheint schon wieder so fit zu sein. Also sagen auch unsere unbestechlichen Sky-Quellen, ja, unsere Bayern-Reporter, dass der wahrscheinlich drinsteht. Dann muss Leon Prescott und dann muss ein Mann namens Bär, der ist schon ein bisschen älter, 19, wäre dann der Ersatztorhüter. Also
Bertel heißt der, glaube ich, oder?
Bertel, ja.
Okay, ja gut, dann nehme ich halt nicht den Herrn Prescott. Aber erstmal Retro. Timo, also Urbich haben wir geklärt, Uli 0 Punkte, vielleicht sogar Minus, weil nicht gespielt, überlegen wir uns später.
Du hast ganz schön große Klappe dafür, dass du Julian Brandt hattest, der in der 86. Minute eingewechselt wurde, Max. Oh.
Ja. Hab's echt vergessen. Scheiße. Ja, sehr gut gemacht, Max. Ja. Klasse.
4 Minuten
und dann
plus Nachspielzeit
kommen wir zum
mehr als
Sieger.
Obig.
Der Sieger der Glaskugel. Okay. Der Sieger bin ich, sage ich jetzt auch schon, und es wird nicht diskutiert werden. Ich habe gesagt, Haris Tabakovic. Hat er getroffen? Nein. Hat er eine Vorlage gegeben? Nein. Hat er gespielt? Und das über gut 76 Minuten? Ja. Und Gladbach
okay,
hat gewonnen.
Nein,
also von daher,
das willst du nicht
Punkt,
wirklich.
Den Punkt nehme
das
ich mir.
Das willst du nicht wirklich.
Das ist aber klar.
Nein, das willst du nicht wirklich.
Kickernote 4,0 und eine gelbe Karte. Du,
ich bin dringend darauf angewiesen, Uli. Ich bin dringend angewiesen.
Ja, wirklich. Also dann haben wir Fingerspitzengefühl und im Zuge der Team...
Jemand die Glaskugel gewonnen.
Genau, dann sind wir alle wieder gleich und da wir sowieso alle gleich sind, nur manche sind gleicher, ist alles wunderbar.
Wir lassen Gnade walten. Ist okay.
Natürlich.
Du sollst 75 Minuten einfach auf dem Feld schon reichen für einen dicken Punkt. Ist alles gut.
So, und dann müssen wir noch vorausblicken. Ich würde in der Glaskugel mal voll auf die Champions League gehen. Bundesliga taugt uns ja irgendwie nicht so richtig. Da liegen wir immer daneben. Dann muss es die Champions League richten. Super spannende Ergebnisse, das vielleicht mal am Rande. Gerade die Premier League hatte echt Probleme. Kein einziger Sieg jetzt in den Hinspielen im Achtelfinale, obwohl ja so viele Teams dabei sind. Eins der Teams, das verloren hat, war Liverpool gegen Galatasaray. 0-1, auswärts. Die spielen jetzt zu Hause an der Anfield Road. Und Florian Wirtz, er wird seinen ersten ganz großen Liverpool-Moment haben. Und Liverpool
wird
weiterschießen. Er wird sie weiterschießen gegen Gala.
Ich habe schon gedacht, du sagst Leroy Sané, andersrum. Nee, okay. Nein, gewisser Realismus bleibt natürlich. Ist schon vollkommen in Ordnung. Ja, und ich sage, Leverkusen wird die Sensation schaffen. Weil Blaswig alle Fehler, die er in einer Saison machen kann, jetzt schon hinter sich hat, wird er vielleicht mal ein überragendes Spiel dort machen. Und wird dann am Ende über die Verlängerung und möglicherweise übers Elfmeterschießen die Sensation, das neue Bodo Klimt machen. Und Leverkusen wird das sein.
Leverkusen, das neue Bodo Klimt. Sehr schön. Ich bin nicht so Hochglanz wie ihr. Ich gehe nicht auf die Champions League. Ich mache es ganz bodenständig mit der Bundesliga und natürlich mit dem Rhein-Derby.
Sehr gut.
Ja, und?
Sag ich hätte mal. Jetzt mit also, einer schöneren, mit einer volleren Reaktion gerechnet, aber ist okay.
Ja,
ja, rein
eh ja das kann er nur
ist
sein,
es, wenn
dass
du jetzt irgendwie Gladbacher sagst,
El Maler jetzt kommt.
Dann, nee, keine Sorge.
El Fluppe.
Ich gehe mit Reggie Ache.
Na gut. Und das ist natürlich mutig.
Wenn meine Prophezeiung komplett Wenn meine Prophezeiung komplett eintritt, dann macht er ein Tor, das sein letztes Tor in den Schatten stellt.
Okay, wie soll das gehen?
Ja,
besser kann er ja nicht. Besser geht doch.
Wartet einfach mal ab. Das ist der Cliffhanger bis nächste Woche.
Okay, gut, dann wartet ab bis der Cliffhanger. Alles klar. Okay, Jungs, hat Spaß gemacht. Was für ein geiles Wochenende, ja? Und Chapeau für die Schiedsrichter. Wir lieben alle. Ich liebe euch. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
Ebenso.
Ja. Wenn es euch, lasst ein Like da für alle, denen es gefallen hat. Und schwingt die Glocke. Ciao, ciao. Tschüss.
Tschüss.
Bitte, ja, Uli. Uli, eins willst du nur sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.